Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Gestern die Verleihung des Deutschen Buchpreises, heute die Eröffnung der Frankfurter Buchmesse. Gleich mehr dazu. Dann erinnern wir in dieser Fazitstunde an den Rhythm and Blues Musiker D'Angelo. Der mit mehreren Grammys ausgezeichnete Künstler ist im Alter von 51 Jahren gestorben. Und wir besuchen eine Ausstellung mit Werken der amerikanischen Fotografin Diane Arbus in Berlin. Wird in diesem Jahr die Frankfurter Buchmesse politischer als üblich? Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, sie warnte mit scharfen Worten vor wenigen mächtigen Männern, die drohen, die Welt zu dominieren. Neben der kritischen Weltlage mit Kriegen und Krisen, so sagte sie zum Auftakt der Buchmesse, werde unsere demokratische Gesellschaft insbesondere durch künstliche Intelligenz in den Händen verantwortungsloser digitaler Oligopole sukzessive ausgehöhlt. Eine eindringliche Warnung von Karin Schmidt-Friedrichs. Am Nachmittag wurde die 77. Frankfurter Buchmesse eröffnet. Gastland sind die Philippinen. Vor wenigen Tagen gab es dort verheerende Erdbeben, die haben für gewaltige Schäden gesorgt. Stefanie von Oppen wird uns nun vom Auftakt der Buchmesse berichten. Sie ist aus dem Literaturhaus zugeschaltet in Frankfurt. Frau von Oppen, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie haben Sie die Eröffnung erlebt? Wie war die Atmosphäre? Welchen Stellenwert hatte denn das Gastland Philippinen dabei?
Also das Gastland der Philippinen war auf jeden Fall zahlenmäßig, also was die Besucher und das Publikum angeht, sehr gut vertreten. Es sind allein 400 Menschen aus den Philippinen angereist und es waren auch jede Menge Filipinos, die in Deutschland inzwischen leben, dort zu sehen. Und viele von ihnen trugen traditionelle Kleider, also das ist bei den Männern, sind das diese so Ananasstoffhemden und bei den Frauen sind das so leicht aufgeplusterte, an den Schultern aufgeplusterte Blusen. Das war sehr auffallend und so wunderschöne Tücher, also die hatten sich oft sehr in Schale geworfen und man merkte, dass die wirklich unglaublich aufgeregt und glücklich waren darüber, dass sie jetzt Gastland hier bei der Frankfurter Buchmesse sind. Es gab am Anfang eine Gesangseinlage von einem Madrigalchor aus den Philippinen und dann traten drei Frauen, drei berühmte oder sehr bekannte in den Philippinen, sehr bekannte Dichterinnen auf, haben ihre Gedichte vorgelesen und das war auch eigentlich sehr symbolisch geradezu für die philippinische Literaturszene, wo die Frauen eine ganz starke Rolle spielen. Und ich hatte am Nachmittag mit der Karina Bolasco gesprochen, die hat den Buchmessen Buchschwerpunkt kuratiert. Die hat zu der Mission, die sie jetzt in Deutschland haben, Folgendes gesagt.
What we want to be able to show is all of it and not just parts of it.
Wir wollen alles zeigen, was passiert. Man schaut sonst auf die negativen Seiten, auf die Armut und die Katastrophen. Aber wir wollen eben das ganze Bild zeigen. Und außerdem ist es mir wichtig, dass die Filipinos, die hier schon in der zweiten oder dritten Generation leben, eine Art Crashkurs über die Philippinen bekommen. Dann wissen sie nämlich auch alles über sich.
Dass eben Karina Bolasco, die Kuratorin des Buchschwerpunktes auf der Buchmesse. Und ich muss vielleicht noch hinzufügen, sie hat mir in diesem Gespräch auch nochmal gesagt, dass alle Veranstaltungen und alle Gesänge, die da stattfinden, alle Belesungen und so weiter, das immer und auch Theaterstücke und alles immer auf Literatur beruht, hat nochmal sehr deutlich gemacht, welche große Rolle und unterschätzte Rolle die Literatur auf den Philippinen spielt.
Eröffnet wurde die Buchmesse vom Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Was hat er denn in seiner Rede gesagt?
Ja, Wolfgang Weimer hat sich auf das Thema KI gestürzt und hat da sehr drastische Worte gefunden, sich über die Tech-Giganten echauffiert, die in seinen Augen einen Raubzug betreiben, eine Kolonialisierung vorantreiben und hat auch versprochen, dass politisch man sich denen irgendwie zur Wehr setzen will, denn es ist ja tatsächlich so, dass die KI sich bedient an Literatur aus der ganzen Welt und damit gefüttert wird und das eben ohne, dass diese Werke dadurch irgendwie urheberrechtlich in irgendeiner Weise geschützt sind und dem will Herr Weimer einen Riegel vorschieben. Allerdings muss ich sagen, ich bin neulich auf der Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals in Berlin gewesen und da hat er eigentlich fast genau das Gleiche gesagt und auch ähnliche Worte gefunden. Insofern habe ich mich jetzt gefragt, ja, dann müssen ja den Worten zumindest langsam mal Taten folgen. Und was mir gefehlt hat, hat eigentlich die Filipinos gar nicht gebührend begrüßt. Also Ich finde, er hätte zumindest irgendeinen literarischen Bezug finden können zur philippinischen Kulturliteratur. Er hätte irgendwie vielleicht zitieren können aus einem literarischen Werk aus den Philippinen. Er hätte vielleicht ein paar Schriftsteller nennen können oder sowas. Und das hätte ich wirklich auch erwartet. Ja, er ist ja nun mal eine Art Gastgeber auch für dieses besondere Gastland. Und stattdessen hat er am Ende Rilke zitiert. Und ehrlich gesagt, neulich bei dieser Rede, die ich gehört habe und gerade schon erwähnte, hat er auch schon Rilke zitiert. Also sehr originell fand ich es am Ende nicht.
Ich hatte Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, ja schon kurz zitiert. Es war ihre letzte Buchmesse in dieser Funktion, Frau von Oppen. Welchen Auftritt zum Abtritt hatte sie denn?
Ja, den fand ich enorm nüchtern und pragmatisch. Also sie hat sich dem Herrn Weimer angeschlossen in ihrer scharfen Kritik gegenüber eben diesen Tech-Giganten und der KI und was die für die Literaturszene bedeutet. Das war ja absolut berechtigt. Aber ich hätte schon noch mal ein Wort erwartet des Abschieds oder des Rückblicks auf ihre 6 Jahre, die sie nun hinter sich gebracht hat als Vorsteherin des Börsenvereins. Es ist ja nun wirklich ihre allerletzte Buchmesse, aber sie hat dann eben diese paar Worte gefunden und dann den berühmten Hammer auf den Tisch gehauen. Das ist dann der offizielle Beginn der Buchmesse und das war's.
Nochmal zurück zum Gastland Philippinen. Sie haben den philippinischen Pavillon dann auch schon besucht. Was haben Sie denn dort gesehen?
Der Pavillon ist entwickelt worden von Patrick Flores. Das ist ein Künstler und Architekt, der in Singapur inzwischen lebt. Und der Pavillon ist ein sehr lichter Pavillon. Also es ist überhaupt, fällt Licht in diesen Raum. Und oft sind die ja bei den anderen Gastländern, die Pavillons, eher abgedunkelt. Und er hat auch sehr lichte Strukturen gefunden. Also es sind schwebende Gebilde, runde Gebilde aus leichten Stoffen und mit Bambus und überhaupt Naturstoffe spielen eine ganz große Rolle in diesem Pavillon. Und diese sind so verteilt, dass man wirklich einen Eindruck bekommt von einer Insel. Also es ist angelehnt an das Archipel Philippinen. Und in diesen ungefähr 7 Stationen kann man eben ganz unterschiedliche Perspektiven der philippinischen Literatur kennenlernen. Und ganz besonders im Mittelpunkt steht natürlich auch der große Nationalheld José Rizal, der ja auch sehr intensiv erwähnt wurde in der Rede übrigens von der Senatorin Lagarda. Die ist die philippinische Politikerin, die in den letzten Jahren dieses Projekt Gastland Philippinen bei der Buchmesse in Frankfurt extrem vorangetrieben hat und sagte eben in ihrer Rede, dass José Rizal jemand war, der nicht mit Waffen gekämpft hat, sondern mit Worten gekämpft hat und dafür ermordet wurde. Er ist erschossen worden, weil ihm vorgeworfen wurde von den Kolonialherren, dass er zu einer Revolution aufstachelte. Genau, und der spielt eben zum Beispiel in diesem Pavillon auch eine ganz große Rolle. Da sind seine Bücher ausgestellt und da wird viel Historisches über ihn berichtet. Aber es gibt auch, was ich vielleicht noch hervorheben möchte, und das hat auch einen Bezug zu Rizal, eine Videoinstallation. Da sieht man ein riesiges Auge. Und es handelt sich da um das Auge von der Mutter, von dem Kurator Patrick Flores. Und dieses Auge, das bewegt sich und das ist ein Bezug zu Rizals Mutter. Der ist nämlich in Heidelberg damals gewesen, weil er als Arzt lernen wollte, wie er seiner Mutter, die ein Augenleiden hatte, helfen könnte. Und das ist dann auch so ein ganz schöner Bezug. Und dieses Auge wird dann irgendwann zu einem Wasserfall, was auch ein Bezug ist natürlich zur Schönheit der philippinischen Natur.
Architektonisch licht und leicht also dieser philippinische Pavillon auf der Frankfurter Buchmesse. Vom Auftakt hat uns Stefanie von Oppen berichtet. Frau von Oppen, Dankeschön, guten Abend. Heute Morgen früh ist er in New York City gestorben, der Soul- und Funk-Musiker D'Angelo. Eine Schocknachricht für seine Fans. 51 Jahre wurde er alt. Seinen Durchbruch hatte D'Angelo bereits 1995, also mit gut 20 Jahren. Danach folgten in langen Abständen nur noch 2 weitere Alben. Alle wurden von der Fachwelt gefeiert. Tobi Müller, gerade mal 3 Alben also in 30 Jahren, aber ein Ruf wie Donnerhall. Wie hat das denn D'Angelo geschafft? Wie ist es ihm gelungen? Wie hat er mit diesem vergleichsweise schmalen Werk so viele Leute über mehrere Jahrzehnte fasziniert?
Ja, das ist wirklich erstaunlich, ne? Drei Alben, 95, 2000 und 2014. Das letzte, wenn wir genau wissen würden, was gewisse Musiker anziehender macht als andere, wären wir beide reich, Eckhart. Oder wären es vielleicht gewesen, weil die Musikindustrie funktioniert ja nicht mehr über sperrige Typen wie die Angela, und das war natürlich im klassischen Sinn sperrig auch für die Industrie, weil er so viele Instrumente selber spielte, Gitarre, Schlagzeug, E-Piano, und dann diese Stimme vom leisen bis zum orgiastischen Falsett ganz weit oben, bis aber auch zum verpeilten, tieferen Sex-Talk, muss man schon fast sagen. Ich glaube aber, auch rein musikalisch gesprochen liegt die Wirkung in der Spannung, die Angelo selbst in wirklich langsamen Tempi entwickeln konnte. Das ist das Schwierigste überhaupt. Nicht hampelig spielen, sich nicht beeilen, sondern insistieren, Zeit nehmen und dabei eben keine Sekunde langweilen. Das ist die höchste Kunst. Alle seine berühmten Songs zeigen das. Zuvor das natürlich Untitled, How Does It Feel, vom berühmtesten Voodoo-Album 2000, mit dem er eben nicht nur ein schwarzes, sondern auch ein weißes Pop-Publikum endgültig für sich gewann.
Diesen Titel werden wir nachher noch hören. Lassen Sie uns mal über dieses Album sprechen. Voodoo, Sie haben gesagt, 2000 erschien, vor 25 Jahren. Erinnern Sie sich daran, warum diese Musik damals so etwas Besonderes galt? Warum das so besonders aufgefasst wurde?
Ja, da gibt es zwei Sichtweisen, glaube ich. Zuerst natürlich erinnern sich viele damals, gerade auch in den USA, an das skandalöse Video von How Does It Feel, das eigentlich nur seinen damaligen zumindest Luxuskörper aus der Nähe zeigte. Er war damit auch ein, heute würde man sagen, rassifiziertes Sexsymbol, der schwarze Mann, der tierisch schwitzt. Das wirkt ein bisschen unangenehm heute, finde ich. Und es hat ihn auch in eine Krise gestürzt für lange Jahre danach. Aber gut, es gibt ja nicht nur das Bild im Pop, ne? Also D'Angelo wurde damit der Star des Neo-Soul, sagte man damals, obwohl er eigentlich selbst nicht so richtig wusste, was das bedeutete. Und das war gerade das Aufregende damals, dass eben Künstler wie er, aber auch Erykah Badu oder auch der Rapper Mos Def in diesem hyperkapitalistischen Popgeschäft ganz unterschiedliche, aber eben doch relativ offene Formen ausprobieren konnten zwischen Soul, Hip-Hop, Funk und etwas Neuem, noch Undefinierten, und damit eben auch ein Publikum fanden. Das war das wirklich Erstaunliche damals.
Wenn man die Angelo hört, dann hört man eine großartige Stimme, einen großartigen Sänger und Musiker. Man hört aber auch viel Musikgeschichte. Da ist immer auch eine gute Prise Prince dabei. Was hatte denn die Angelo von Prince abgeschaut, Herr Müller?
Ja, von Prince ganz klar. Das ist unverkennbar schon die Stimme, würde ich sagen, zum einen, und aber auch der Wille, mehrere Instrumente selbst zu spielen und damit auch viel Kontrolle über das eigene Werk zu erlangen gegenüber der Industrie. Aber D'Angelo war dann doch nicht ganz so dominant im Studio wie Prince, nicht ganz so selbstbezogen. Er ließ immer die besten Kollaborateure zu sich heran, etwa den Sänger und Produzenten Rafael Sadiq oder ab Voodoo dann eben auch Amir Questlove Thompson, den Schlagzeuger und Filmemacher. Aber eigentlich ist die Matrix für D'Angelo, wie auch für Prince übrigens, älter und auch erst dieses Jahr gerade verstorben, nämlich Sly Stone von Sly and the Family Stone in den 60ern und 70er Jahren. Das merkt man zum einen der Musik ganz konkret an, also gerade die dunklere Phase von Sly Stone in den 70er Jahren, als es nicht mehr nur ums Tanzen ging, nicht mehr nur um das Versprechen der Bürgerrechtsbewegung in den 60ern, das wurde auch dunkler, sondern eben dann auch um den Kater der enttäuschten Hoffnungen und auch um Drogen, also bei Sly wie bei D'Angelo, muss man sagen. Aber man merkt es auch daran, wie sehr, wie so oft in der Black Music, das hohe Ethos des Handwerks gilt. Auch bei D'Angelo, wie bei Prince, wie bei Sly. Es muss super klingen auf der Bühne. Die Bands müssen tight sein. Wer in den letzten 30 Jahren einen guten Abend von D'Angelo erwischt hat, kam bekehrt fürs Leben aus diesen Konzerten heraus.
Der Soul- und Funkmusiker D'Angelo ist im Alter von 51 Jahren gestorben. Tobi Müller hat an ihn erinnert. Und wir haben es schon angekündigt, wir werden jetzt natürlich D'Angelo auch hören. Den Titel Untitled, How Does It Feel, von dem Album Voodoo aus dem Jahr 2000. Herr Müller, Dankeschön.
Danke auch.
Thank you.
Wenn Sie regelmäßig unsere Sendung hören, dann erinnern Sie sich bestimmt an unsere Bibliotheksserie im August. Wir haben damals Büchereien im In- und Ausland besucht und haben gehört, dass Bibliotheken längst nicht mehr nur Orte sind zum Lesen und Bücher ausleihen. Durch moderne Architektur sind sie zu Orten des öffentlichen Lebens geworden. Wir wollen jetzt über die Zentral- und Landesbibliothek Berlin sprechen. Sie muss nicht nur massive Kürzungen im Kulturetat des Landes Berlins verkraften, was dann zu strukturellen Einschnitten zwingt. Nein, die Bibliothek sucht auch einen neuen Standort. Zurzeit ist sie auf 2 Standorte verteilt, die teilweise marode sind. Heute nun hat der Landesverband des Deutschen Bibliotheksverbandes zu einer Veranstaltung eingeladen, und zwar in die Galeria Kaufhof am Alexanderplatz. Was es mit diesem Ort auf sich hat, das wird uns nun Regina Kittler sagen, die Vorsitzende des Landesverbandes. Sie ist live zugeschaltet. Frau Kittler, einen schönen guten Abend.
Hallo.
Warum haben Sie diesen Ort für diese Veranstaltung ausgesucht?
Weil wir diesen Ort gerne wollen für die Zentral- und Landesbibliothek und wir uns auch mit den jetzigen Nutzerinnen der Galeria einig sind, dass wir dieses Haus gemeinsam nutzen können und wir brauchen endlich für die ZLB, die nicht nur teilweise marode ist, die beide Standorte sind marode und völlig übernutzt, also der Platz reicht nicht, die Lesenden sitzen auf dem Fußboden, zum Beispiel in der AGB, können Sie das beobachten. Also wir brauchen endlich den neuen Standort. Und den würden wir gerne am Alex haben wollen.
AGB, die amerikanische Gedenkbibliothek. Also gemeinschaftliche Nutzung, das heißt Kaufhaus und Bibliothek in einem. Wie soll das funktionieren? Von Stockwerk zu Stockwerk oder von Raum zu Raum? Kann man sich kaum vorstellen.
Nee, es wäre praktisch so eine Längsteilung, dass praktisch es jeweils einen Eingang gibt für Bibliothek und Kaufhaus und dann praktisch von oben nach unten eine Längsteilung erfolgen würde, sodass ein Teil als Kaufhaus genutzt werden könnte. Es wäre neben dem Eingang von vorne der hintere Teil, wenn man jetzt auf dem Alex steht, und der Rest für die Bibliothek genutzt wird.
Wie kommt es denn jetzt zu so einer Idee? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Landesverband des Deutschen Bibliotheksverbandes so durch die Stadt Berlin läuft und guckt, wo ist was frei, wo könnten wir rein?
Naja, Sie wissen doch aber, dass wir schon mal versucht haben, in ein Kaufhaus zu kommen, in ein Ex-Kaufhaus.
Darauf wollte ich zu sprechen kommen, Frau Kittler.
Ja, also das wäre natürlich überhaupt unser größter Wunsch gewesen. Wir haben immerhin 20.000 Unterschriften dafür in Berlin gesammelt. Das hat aber leider die Politik nicht dazu bewogen, da Nägel mit Köpfen zu machen, obwohl der Eigentümer sich wirklich bewegt hat, auch was die Preisvorstellung angeht. Ja, aber nun ist es vorbei, der Traum ist aus und dann sagen wir, gut, dann kämpfen wir jetzt für einen anderen Standort und da das sowohl vom Eigentümer als auch vom jetzigen Nutzer der Galeria als auch von uns als ein Ort angesehen wird, wo die Bibliothek wirklich super reinpassen würde, haben wir gesagt, so, das ist jetzt unser neues Kampfobjekt.
Nochmal einen kurzen Satz zu dieser alten Idee. Also Berlins Ex-Kultursenator Schiallo von der CDU, er hatte die Galerie Lafayette, also dieses berühmte Kaufhaus, als Standort ins Spiel gebracht. Das ist geplatzt. War das eine Seifenblase mit zu viel heißer Luft?
Nee, würde ich nicht sagen. Also die Frage ist wirklich, die Politik müsste jetzt mal ein Machtwort sprechen. Die muss das wollen. Und ich glaube, dass Schiallo nicht wirklich geschafft hat, seine Regierung hinter sich zu bringen und seine Koalition hinter sich zu bringen. Das hätte keine Seifenblase sein müssen.
Sie haben, Frau Kittler, zu dieser Veranstaltung jetzt Raumanalysten aus Oslo und Kopenhagen eingeladen. Hm. Was haben die denn berichtet? Wie haben die Situation analysiert?
Also es waren die Architekten der großartigen Osloer Deichmann-Bibliothek. Die haben sich das Haus angeguckt und haben einen super Entwurf schon erarbeitet. Also wenn man das sieht, ist man sofort begeistert, was die sich vorstellen können in diesem Haus. Und aus Kopenhagen war auch ein Vertreter da, der hat eine Standortanalyse gemacht. Also was bräuchte eigentlich so eine Umfeldanalyse gemacht? Was bräuchte eigentlich der Alex? Was würde der Alex und die Stadtmitte, die östliche Stadtmitte, eigentlich davon profitieren, wenn wir es schaffen würden, hier eine ZEB hinzukriegen? Und das, was er da vorgestellt hat und das, was die Osloer Architekten vorgestellt haben, ist wirklich beeindruckend.
Jetzt wollen wir mal kurz, Frau Kittler, noch von diesem konkreten Beispiel lösen. Der Deutsche Bibliotheksverband, der hat geklagt, dass 30% der Büchereien von Kürzungen betroffen sind, obgleich sie mehr genutzt werden als früher und ein umfangreicheres Angebot machen. Eine große Frage jetzt mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Wie groß ist denn die finanzielle Not der Bibliotheken in Deutschland? Kann man das so allgemein beschreiben?
Naja, in Deutschland kann man allgemein genau diese Aussage treffen, ja. Und das hängt damit zusammen, dass Bibliotheken zur Kultur gehören. Und Kultur ist für die Politik oftmals das Nice to Have. Und wenn also die Kassen knapper werden, dann wird zuerst dort gekürzt und Mittel gestrichen, wo es keine Verpflichtung gibt zu zahlen. Und das ist die Kultur. Obwohl wir also wirklich alle der Meinung sind, dass wir Kultur brauchen, dass Kultur und gerade auch Bibliotheken Orte der Bildung und Demokratie sind. Ja, naja, aber in Berlin ist es jetzt wirklich auch endlich mal Zeit, das zu erkennen. Und wir hoffen ja immer noch auf das Bibliotheksgesetz, das wir spätestens im nächsten Jahr kriegen sollen in Berlin.
Dann, spätestens dann, werden wir natürlich auch darüber wieder berichten. Jetzt ging es um die Frage, ob die Galeria Kaufhof am Alexanderplatz vielleicht der neue Standort für die Zentral- und Landesbibliothek in Berlin sein könnte, sein wird. Dazu gab es eine Veranstaltung. Regina Kittler war das, die Vorsitzende des Landesverbandes des Deutschen Bibliotheksverbandes. Frau Kittler, danke schön, guten Abend.
Danke auch, tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Rückgabe von Kulturschätzen aus der Kolonialzeit soll erleichtert werden. Dafür werden eine zentrale Anlaufstelle und neue Leitlinien geschaffen. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen mit Kulturstaatsminister Weimar. Der Kolonialismus beruhe auf Gewalt und Ausbeutung. Dieses Unrecht müsse klar benannt und aufgearbeitet werden, erklärte Weimar. Dafür soll eine zentrale Anlaufstelle für ausländische Regierungen eingerichtet werden. Geplant ist auch der Aufbau eines internationalen Expertennetzwerks, das deutsche Museen berät. Gemeinsame Leitlinien sollen konkrete Handlungsempfehlungen geben. Die Entscheidung über eine Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest 2026 in Wien wird vertagt. Wie die Europäische Rundfunkunion als Veranstalter mitteilte, wird darüber nicht auf einer Sondersitzung im November, sondern erst auf der regulären Sitzung im Dezember beraten. Der Schritt habe mit der jüngsten Entwicklung im Nahen Osten und dem möglichen Ende des Gaza-Kriegs zu tun, hieß es. Verschiedene Länder in Europa, darunter Spanien und Irland, hatten angesichts des humanitären Leids im Gazastreifen mit einem Boykott des ESC gedroht, sollte Israel teilnehmen. Der ESC ist das größte Musikevent der Welt mit mehr als 160 Millionen Zuschauern. Mehrere deutsche Filme können sich Hoffnung auf den Europäischen Filmpreis machen. Sie sind unter den 40 Kandidaten, die die European Film Academy auf ihre Shortliste gesetzt hat. Darunter sind Heldin von Petra Wolpe, In die Sonne schauen von Mascha Schelinski und Miroir Nummer 3 von Christian Petzold. In der Kategorie Dokumentarfilm steht der Deutsche Andreas Feil mit seinem Film Riefenstahl auf der Liste. Welche Filme tatsächlich ins Rennen um die Preise gehen, wird am 18. November bekannt gegeben. Die Verleihung der Europäischen Filmpreise findet am 17. Januar in Berlin statt. Chanel, Dior und Balenciaga haben schon neue Designer vorgestellt. Jetzt hat auch die Modemarke Fendi eine neue Spitze. Maria Grazia Chiuri wird die künstlerische Leitung übernehmen. Die 61-Jährige folgt auf Silvia Venturini Fendi, die nach Jahrzehnten im Familienunternehmen ihren Rücktritt erklärt hat. Für Chiuri schließt sich mit der neuen Position ein Kreis. Sie kehrt dorthin zurück, wo ihre Karriere in den 1980er Jahren begann. Damals wirkte sie bei Fendi an der ikonischen Baguette Bag mit. Im Laufe ihrer Karriere wurde Maria Grazia Chiuri dafür bekannt, Handwerk und Haltung zu verbinden. Bei Dior druckte sie feministische Statements auf T-Shirts, bei Valentino verband sie Tradition mit poetischer Romantik.
Die amerikanische Fotokünstlerin Diane Arbus war eine der ersten Fotografinnen, deren Werk in einem Museum zu sehen war. Inzwischen werden ihre Bilder oft ausgestellt und publiziert. Eine neue Schau im Berliner Gropiusbau versucht nun neue Präsentationsmöglichkeiten. Konstellation heißt diese Ausstellung und Simone Reber sagt uns, mit welcher Idee die Arbeiten der Fotografin dort präsentiert werden.
Ein schwarzes Gittergerüst schlängelt sich wie ein Labyrinth durch die Räume im Gropiusbau. An den Streben hängen die Fotografien von Diane Arbus wie Plakate an einem Bauzaun. Die Bilder sind weder zeitlich noch inhaltlich geordnet. Das Publikum wählt selbst seinen Weg. Dabei öffnet sich die Perspektive und das bisher streng präsentierte Werk bekommt einen spielerischen Charakter. Er wolle den Besuchern die Freiheit geben, ihre eigene Ausstellung zu konzipieren, sagt der Kurator Mathieu Ümery.
Die Ausstellung hat keine Ordnung. Sie fängt nirgends an und hört nirgends auf. Man nimmt sich so viel Zeit, wie man will, um die Bilder zu entdecken. Alles ist vollständig gemischt worden.
Diane Nemeroff, 1923 in New York geboren, wuchs als Park Avenue-Prinzessin auf. Sie heiratete mit 18 Jahren Alan Arbus, der in der Werbeabteilung des elterlichen Kaufhauses arbeitete. Gemeinsam gründen die beiden nach dem Zweiten Weltkrieg ein Studio für Modefotografie. Das eigentliche Werk von Diane Arbus aber beginnt nach der Trennung mit dem Ausbruch aus der Welt des schönen Scheins und ihrer Recherche in der Realität. Sie fotografiert auf der Straße, auf Jahrmärkten, bei Schönheitswettbewerben, im Nudistencamp. Die Abzüge fertigt Nils Selkirk nach den Rezepturen von Alan Arbus an. Selkirk gilt als der beste Kenner des Werks und sagt, Diane Arbus habe ihre Bilder mit den Mitteln der Pressefotografie zu Tatsachen werden lassen.
Pressefotografen haben fast immer Blitzlicht verwendet. Bang, Pop. Das Motiv ist erstarrt. Das Motiv ist dokumentiert. Deshalb hat sie Blitzlicht verwendet. Bang, Pop. Niemand hatte bis dahin Blitzlichtfotos an eine Museumswand gehängt. Sie waren hässlich, aber sie waren Fakten.
Selbst in ihrer letzten Serie, in den halb verschatteten Bildern aus geschlossenen Anstalten für Menschen mit Beeinträchtigungen, verwendet die Fotografin eine besondere Technik des Blitzlichts.
Where there was an incredibly mostly a very, very low level of flash, a very
Das Blitzlicht war meistens so schwach, dass es den Bildern eine ätherische Qualität verleiht, die sie geliebt hat. Auf einmal waren das nicht mehr Blitzlichtfotos, sondern mystische Bilder.
Beim Schlendern durch das Werk kann das Publikum eigene und überraschende Zusammenhänge herstellen. So war Diane Arbus eine witzige und feinfühlige Porträtfotografin. Sie zeigt den jungen Herbert von Karajan scherzend mit seiner Ehefrau Elliot. Ihm stehen schnittig die Haare zu Berge. Sie zupft pedantisch an seiner Krawatte.
The ultimate seductive technique.
Die erfolgreichste Technik, um jemanden für sich einzunehmen, besteht darin, sich wirklich für diese Person zu interessieren. Sofort zu zeigen, dass sie nicht gekommen war, um ein Foto zu machen, sondern sie war da, weil sie die Person kennenlernen wollte. Sie wollte unbedingt erfahren, wie die Menschen wirklich waren.
Diese direkte Interaktion kann man gut in den Fotos von Kindern beobachten. Im New Yorker Central Park präsentiert ein kleiner Junge in kurzen Hosen der Fotografin mit drohender Gebärde seine Spielzeughandgranate. Die siamesischen Zwillinge Kathleen und Colleen, eins der berühmtesten Bilder von Diane Arbus, treten der Fotografin mit Stolz entgegen. Das Bild ist Teil der sogenannten Box of Ten, einer Mappe, in der Diane Arbus ihre 10 wichtigsten Bilder zusammengestellt hat. Diese Gruppe, den Kern des Werks, zeigt der Kurator Mathieu Humery als einzige im Zusammenhang.
In der Box of Ten hat Diane Arbus das einzige Mal eine Auswahl getroffen. Das war kurz vor ihrem Selbstmord. Und fast alle Bilder aus dieser Mappe wurden Ikonen. Selbst wenn man das Werk von Diane Arbus nicht kennt, dann kennt man doch zumindest diese Bilder.
In der ungewöhnlichen Ausstellung drängt sich das schwarze Gitter als Bildträger zu dominant auf. Aber die Idee befreit die Fotografien aus der Starre des Museums und bringt sie zurück an die Orte, an denen sie entstanden. Der unkonventionelle Rundgang stellt die besonderen Aspekte in der Arbeit von Diane Arbus in den Vordergrund, ihre Neugier, ihre Zugewandtheit und ihren Hunger nach Realität.
Diane Arbus im Gropiusbau in Berlin, Simone Reber, berichtete. Die politischen Umwälzungen in den USA betreffen alle Bereiche der Gesellschaft, auch die Wissenschaft und selbstverständlich die Kultur. Und es wird spannend sein zu beobachten, wann die Bürgerinnen und Bürger spüren, was die Veränderungen ganz konkret für ihr Leben bedeuten. Viele US-amerikanische Künstlerinnen und Künstler stellen sich die Frage, wie umgehen mit den autoritären, antiliberalen Tendenzen. Nach dem ersten Schock finden nun einige ihre Sprache wieder. Zu sehen ist das jetzt offenbar in einer Ausstellung in Boston. Dort zeigen zwei bildende Künstler, was ihnen politisch Sorge macht. Wladimir Balzer war in Boston und konnte sich die Ausstellung ansehen. Elane Katz und Joshua Feinberg, so heißen die beiden. Herr Balzer, was sind das denn für Künstler?
Zwei US-Künstler, beide mit jüdischem Hintergrund, die aber auch regelmäßig in Deutschland ausstellen und arbeiten. Sie, Elane Katz, ist Performance-Künstlerin und beschäftigt sich stark mit dem Thema Erinnerung, Traumata, Aufarbeitung. Sie hat an der UdK in Berlin bei Katharina Sieverding studiert, daher die Verbindung auch nach Deutschland. Sie hat auch schon mit Marina Abramović im MoMA in New York zusammengearbeitet und dort ihre Performance-Ideen weiterentwickelt. Und Joshua Feinberg ist Soundkünstler, Komponist, hat in Columbia und in Harvard unterrichtet und er arbeitet oft mit so geschlossenen, immersiven Räumen, in denen Sounds und Licht zu einem intensiven Erlebnis führen und so ist es auch hier.
Welche Werke sind denn von den beiden zu sehen oder vielleicht ja auch zu hören?
Also Elane Katz zeigt eine Arbeit, die einigen sportlichen Einsatz fordert. Sie steht nämlich in der Mitte des Raums mit Sensoren am Körper und läuft auf einem Laufband, wie man es aus Fitnessstudios vielleicht kennt. Ihre Bewegungen werden mit Hilfe künstlicher Intelligenz übersetzt in Skulpturen in gleich zwei 3D-Druckern.
Some sensors on my body, recording my body. This data will then be transmitted through this station and a cylinder will be printed.
Also die KI versucht, ihre Bewegungen zu interpretieren und gibt den Druckern dann die Informationen für den Druck, der entsteht im Laufe der Ausstellung. Es ist ein Zylinder, der dann entsteht in diesen 3D-Druckern, der dann auch wiedergegeben werden kann. Wie eine Rolle aus früheren Zeiten, wie so eine Soundrolle, die man eben spielen kann. Also Muskeln, Nerven, die Aufregung, der Schweiß, alles soll sich in diesem 3D-Zylinder wiederfinden, also alles, wogegen sie anrennt oder von dem sie wegrennt oder vor dem sie Angst hat, vor dem sie womöglich fliehen will, eingefroren in diesem 3D-Objekt. Und während Elane Katz eher den Körper und sein Innerstes mit einem technischen Protokoll offenbaren will, zeigt Joshua Feinberg eine Arbeit mit Sound und Licht und Vibrationen, mit einem sehr immersiven, sehr starken Sound. Das ist ein dunkler Raum mit einem Wasserbassin, dessen Oberfläche leicht vibriert, so wie die Pfützen in Jurassic Park, wenn die Dinosaurier kommen, also wie so eine Vorahnung für eine Gefahr. Scheinwerfer leuchten mit verschiedenen Farben ins Wasser, das reflektiert dann an den Wänden. Im Hintergrund läuft dieser dichte, bedrückende Sound und fühlt sich wie gefangen. Es ist echt ein Angstraum, aber eben auch ein Ort, an dem man ganz auf sich geworfen wird, in sich selbst hineingetrieben wird geradezu.
Das Stichwort Politik ist jetzt noch nicht gefallen, wurde von mir aber schon angekündigt, Herr Balzer. Kunst und Kunstinstallation, die sind ja nie eindeutig. Selten haben Kunstwerke ja eine direkte politische Aussage. Etwas anderes ist es selbstverständlich, wenn man mit den Künstlern spricht. Äußern sich denn die beiden im Gespräch konkret zur politischen Lage?
Also beide Arbeiten beziehen sich ja schon auch auf die Wahrnehmung der beiden der aktuellen politischen Lage in ihrem Land, die Ängste und der Stress, den das bei ihnen auslöst. Elane Katz zum Beispiel sagt, sie sieht die vielen Kriege, die Gefahren, durch aufziehende antidemokratische Tendenzen und sie will bei den Besuchern auch ein Nachdenken auslösen.
I was kind of always hoping, as war after war is erupting at the moment, the threat of fascism, the you know, all of these changes, that my audiences also are questions are provoked about these topics, about how they've been.
Also nachdenken darüber, wie die Menschen mit diesen Themen eigentlich in der Geschichte umgegangen sind, was sie gelernt haben aus früheren Zeiten, auch im Bildungssystem. Was können wir aus den Geschichtsbüchern für die Gegenwart mitnehmen? Passt das? Und was kann man lernen aus der Geschichte, um Demokratie und Freiheit zu verteidigen? Und Joshua Feinberg wiederum ist viel eindeutiger. Er hadert sehr mit der politischen Lage in seinem Land. Er hat inzwischen auch einen deutschen Pass, weil er viel in Deutschland ist und ist sehr froh darüber, weil er immer auch nach Deutschland gehen könnte. Hier in Deutschland gäbe es viel mehr Freiheiten und Möglichkeiten für die Kunst, weniger kommerzielle Kategorien und Schubladen, wie er sie vielleicht in den USA beobachtet. Und angesprochen auf die ausbleibenden Großproteste gegen die Politik des Weißen Hauses, sagt er, das sei alles so schnell passiert. Die Amtseinführung war erst im Januar. Erst langsam würden viele Menschen begreifen, wie ernst es ist.
It's really new. It's happened so fast. I mean, the inauguration was in, you know, January. It's just, I think, beginning to sink in. And I think there are still a lot of people who haven't yet grasped, I think, the real severity of it.
You know, I think a lot about. Und er muss viel an das Stück Rhinoceros von Ionesco denken und an die 30er in Deutschland. Immer mehr Menschen verwandeln sich in Rhinoceros, so wie es ja auch in diesem Stück ist. Und alle tun so, als sei das normal. Genau so fühlt er sich im Moment. Also, beide Künstler drücken sich unterschiedlich aus, verarbeiten aber, was in ihrer Heimat Angst macht.
Wladimir Balzer hat sich in Boston im dortigen Goethe-Institut das Werk der beiden US-Künstler Elane Katz und Joshua Feinberg angeschaut. Ab Dezember sind die beiden Arbeiten auch in der Galerie Quadrat in Berlin zu sehen. Herr Balzer, Dankeschön, guten Abend.
Gerne.
Wer politische Verhandlungen nie erlebt hat, der kann sich wahrscheinlich nicht mal ansatzweise vorstellen, wie hinter verschlossenen Türen gefeilscht wird, gepokert, gedroht, tagelang, wochenlang, manchmal monatelang und manchmal müssen ganze Nächte hinhalten, um unter größtem Zeitdruck Ergebnisse zu erzielen. Jetzt ist das Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran von 2015 Thema einer Serie. Der Thriller ist preisgekrönt und auf Arte zu sehen. Außerdem stellt uns Simone Schlosser die neue Serie Schattenseite vor.
Wer kennt sie nicht, diese typischen Bilder nach einem Gipfeltreffen? Hier der Präsident, da der Kanzler, dort die Staatschefin. Viele dunkle Anzüge, mal ein buntes Kleid, im Hintergrund irgendein wichtiges Gebäude oder die Flaggen der beteiligten Länder. Und dann wird es verkündet, das Abkommen, die Waffenruhe, worauf man sich diesmal geeinigt hat. Wer nicht auf dem Bild zu sehen ist, das sind diejenigen, die die Verhandlungen geführt haben und ohne die eine Einigung niemals zustande gekommen wäre. Das ist ihre Serie.
Nein, keine Ahnung, wer das ist. Nie gesehen. Miss Nobody, ignorieren.
Ausgerechnet diese Miss Nobody ist jetzt die Hauptfigur. The Deal beruht auf echten Ereignissen. Handlung und Dialoge sind aber reine Fiktion, genau wie die Figuren. Allen voran die Diplomatin Alexandra Weiß. Sie leitet die Verhandlungen, was konkret bedeutet, dass sie ständig in Bewegung ist. Ähnlich wie Tom Cruise in Mission Impossible, nur dass sie dabei hohe Absätze trägt. Aber die Probleme sind dieselben. Es geht um Entführung, Erpressung und mindestens ein Mordkomplott. Denn während die Politik zusammensitzt, spinnen die Geheimdienste ihre Fäden. Und denen ist fast jedes Mittel recht.
Sie sind gehackt worden. Keine Panik.
Oh Gott.
Das kommt vor bei solchen Veranstaltungen. Erzählen Sie mir genau, was passiert ist. Wer hatte Zugang zu Ihrem Telefon?
Die Serie The Deal ist ein elegantes Kammerspiel. Eine Mischung aus Politik-Thriller und Familiendrama. Denn fast jede Figur hat ihre private Geschichte. Das klingt nach dem typischen dramaturgischen Overload, an dem so viele Serien scheitern, wo alles mit allem zusammenhängt und die Geschichte am Ende im Chaos versinkt. Diese Serie jedoch verliert nie ihren Fokus. Und sie bleibt glaubhaft bis zum Schluss, was auch an den Dialogen liegt, für die sich die Macher, wie sie selbst sagen, von echten Diplomaten haben briefen lassen. Insbesondere was den Trash-Talk betrifft. Und so ist ein Highlight dieser Serie die US-Unterhändlerin, die keine Gelegenheit auslässt, um ihre männlichen Kollegen mit einer gekonnten Spitze in die Schranken zu verweisen Und zwar da, wo es sie am meisten trifft.
Diplomatie, Diplomatie, das immer gleiche Lied. Und wir, die bösen Finanzpolitiker, holen die Knüppel raus.
Lassen Sie Ihren Knüppel ruhig in der Hose, Porter. Wir kennen auch das Lied der Finanzpolitik. Sanktionen, Sanktionen, Sanktionen. Das sind Ihre ersten Verhandlungen dieser Art. Also, wie wär's mit Hinsetzen und Zuhören?
Von den Knüppeln der Diplomatie zu den Knüppeln der Schulzeit. Sex, Drugs und Panikattacken. Das ist der Slogan der deutschen Serie Euphorie. Eine Adaption aus den USA und eine erstaunlich gelungene Serie über, ja, eben genau das. Eine Jugend zwischen Sex, Drogen und psychischen Problemen. Und weil das offenbar zieht, kommt direkt die nächste Serie, die in diese Kategorie fällt. Schattenseite ist eine Produktion der ARD. Und sie ist ein bisschen mehr Thriller als Drama, spielt nicht in Gelsenkirchen, sondern in einer Kleinstadt in Brandenburg. Und was bei Euphorie die Drogen, ist in diesem Fall Social Media.
Hast du das gestern mitbekommen? Irgendwer hackt da Handys an deiner Schule. Ich habe noch nicht alle Infos. Ich muss dem nachgehen.
Habe ich nicht.
Okay. Ich dachte nur, weil das ja ein Mitschüler von dir betrifft. Du musst vorsichtig sein, Nola, ja?
Ja, bin ich.
Wirklich?
Die Schattenseite ist der Albtraum aller Jugendlichen. Eine geheimnisvolle Internetseite, die sämtliche Geheimnisse kennt. Intime Fotos, private Videos, den Chat mit der besten Freundin. Einer nach dem anderen geraten sie ins Visier dieser Seite. Retten kann man sich nur im Tausch gegen ein Geheimnis. Und natürlich haben alle jede Menge Geheimnisse. Es beginnt eine Art Wettlauf gegen die Zeit. Derweil versuchen zwei der Jugendlichen herauszufinden, wer hinter dieser Internetseite steckt und wie sie mit dem Tod eines Mitschülers zusammenhängt.
Zugang hat Hopper natürlich. Ich. Bisschen makaber, dass Linus noch einen Zugang hat.
Fuck. Schattenseite ist eine Art Best-of bekannter Jugendserien. Viele Probleme hat man so oder ähnlich schon mal gesehen. Dennoch gelingt es dieser Serie, sich das Genre zu eigen zu machen. Was vor allem an den Figuren liegt oder vielmehr noch an denjenigen, die sie spielen. Die meisten sind aus anderen Serien bekannt, genauso wie die Leute, die sie geschrieben und inszeniert haben. Es ist eine Serie für ein junges Publikum. Gemacht von Menschen, die dessen Sprache beherrschen und ihm auf Augenhöhe begegnen. Und daran könnten wir uns alle ein Beispiel nehmen. Denn wenn diese Serie eins zeigt, dann wie einsam es ist, heutzutage jung zu sein. Und wie überfordert vor allem die Erwachsenen sind.
Simone Schlosser hat uns zwei neue Serien vorgestellt. The Deal ist zu sehen auf Arte und die deutsche Produktion Schattenseite läuft ab Freitag in der ARD-Mediathek. Und nun hier ein Fazit der Blicke die Feuilletons, heute von Gregor Sander.
Die Kritik ist sich absolut einig. Dorothee Elminger ist die Richtige oder wie Julia Hubernagel in der Taz frohlockt. Man musste ihn ihr eigentlich geben, den Deutschen Buchpreis, denn der Roman von Dorothee Elminger ist das mit Abstand beste Buch unter den 6 Nominierten. Es gibt beim genaueren Lesen der Feuilletons aber durchaus auch Warnungen vor dem Siegerinnenbuch, beispielsweise von Judith von Sternburg in der Frankfurter Rundschau. Dem nicht direkt ausgesprochenen, aber im Raum stehenden Wunsch, mit dem Deutschen Buchpreis den Buchhandel in ein vorzügliches Weihnachtsgeschäft zu geleiten, wird die Holländerin durch das handliche Format gewiss nachkommen. Dann werden einige sich die Zähne daran ausbeißen. Wer an dieser Stelle denkt, dünn und zäh also, wird allerdings von der FR-Kritikerin zum Benutzen des literarischen Gebisses aufgefordert. Der Lohn ist eine neue Bekanntschaft mit einem Stück Welt und einem Stück Weltliteratur. Nur ist es aber offensichtlich gar nicht so einfach, an dieses frisch ausgerufene Stück Weltliteratur heranzukommen, wie uns Andreas Platthaus in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung warnt, denn es ist seit Wochen vergriffen, weil der Hansa Verlag keine Druckerei finden konnte, die Kapazitäten frei hatte. Doch auch hier gibt der FAZ-Autor selbst Entwarnung. Zum Ende dieser Woche sollen jetzt gleich 100.000 Exemplare auf einmal ausgeliefert werden. Einmal so für Warnungen im Feuilleton sensibilisiert, fallen uns auch Achtungsschilder zu anderen Themen auf. In der Süddeutschen Zeitung lesen wir etwa: Jane Austen und das Chaos in meinem Leben ist eine romantische Komödie, wie es sie eigentlich nicht mehr geben dürfte, betont Kathleen Hildebrand. Heldin des Films ist eine 35-jährige französische Autorin, die zu einem Stipendium in ein englisches Herrenhaus eingeladen wird. Das klingt kitschig, aber Kitsch ist doch nicht verboten, oder? Jane Austen und das Chaos in meinem Leben ist ein Film für alle, die eigentlich sehr gut wissen, dass die Welt kein Ball in Netherfield ist und dass Mr. Dorsey heute ein unausstehlicher Kryptoinvestor wäre, gespickt mit roten Fähnchen, die vor seinem toxischen Charaktereigenschaften warnen, erläutert eine offensichtlich charmierte SZ-Kritikerin noch einmal ihre anfängliche Warnung, um dann festzustellen, dieser Film will nicht auf Teufel komm raus heutig sein und auch nicht das Genre revolutionieren. Er will in Bildern vom englischen Herbst schwelgen, auch wenn er komplett in Frankreich gedreht wurde. Er will an Ernsthaftigkeit in der Liebe glauben. Und das ist Regisseurin Laura Pian, glauben wir der SZ, wohl durchaus gelungen. Was allerdings gar nicht geht, sind Witze über die Deutsche Bahn, wenn sie die Bahn selbst macht. Das meint zumindest Sunny Riedel und erklärt uns erstmal, was die DB seit ein paar Tagen imagetechnisch in kurzen Clips in den sozialen Medien so verbreitet. Sketchpäpstin Anke Engelke als Zugchefin Tina verschüttet slapstickhaft Kaffee, plagt sich mit miesgelaunten Kunden herum und muss für jeden Ober-, Unter- oder Zwischenleitungsschaden gerade stehen, der mal wieder für massive Verspätung sorgt. Mit rheinischem Dialekt ruft sie ihr Team aus klassischen Antihelden tapfer zum Durchhalten zusammen. Auch wenn die Taz-Kritikerin zugibt, dass die Filmchen eigentlich ganz komisch sind, möchte sie ganz humorfrei doch noch einmal klarstellen, wo das eigentliche Problem liegt. In Wirklichkeit ist es ja auch nicht das Zugpersonal, das für schlechte Stimmung sorgt, sondern das Gefühl, einem Laden, der mit seinen Geld-aus-der-Tasche-Zieh-Methoden wie ein windiges Gebrauchtwagenunternehmen wirkt, ausgeliefert zu sein und das, obwohl es neben seiner Quasi-Monopolstellung und großteils Steuerfinanzierung keine Systemänderung hinbekommt, erst recht keine Entlastung des eigenen Personals. Nein, danke, Anke, möchte Riedel also zur Miniserie Boah, Bahn sagen oder der Witz kommt zu spät.
Der Blick in die Feuilletons war das von Gregor Sander und das war's unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Guten Abend.